Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Samstagabend, ein Winterabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Hallo und schönen guten Abend. Sie kennen bestimmt das Gefühl, dass Sie nach einer Unterhaltung oder nachdem Ihnen jemand etwas vielleicht auch Unangenehmes gesagt hat, dass Sie da später denken, ach, hätte ich doch mal. Es fällt einem eben immer zu spät ein. Schluss damit. Unser Gast heute Abend zeigt uns, wie man schlagfertig wird und noch so einiges mehr. Sie ist Unternehmerin, Autorin und Investorin, Stichwort Höhle der Löwen. Und sie hat die weltweit führende Diversity Company gegründet, Tijen Onaran, heute Abend auf dem roten Sofa. Liebe Tijen, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Es wird ein sehr schlagfertiger Abend heute Abend.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich. Erste Frage gleich an dich. Dieser Wintertag heute. Du bist gestern schon angereist. Ja. Gott sei Dank, sonst heute wäre das ein bisschen problematisch geworden. Wie hast du diesen Wintertag in Norddeutschland genossen?
Also erstmal ist ja wunderschön, das ganze Weiße zu sehen auf den Straßen und überall. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine große Herausforderung. Aber ich habe es geschafft. Ehrlicherweise, wenn man in Deutschland reist, dann sage ich immer, ich bin ja sowieso Resilienz auf zwei Beinen. Ja? Weil du natürlich ganz, ganz hohe Frustrationstoleranz brauchst und ganz großes
Stichwort Bahnfahren.
Genau.
Nicht nur, aber auch. Ne? Oder Staus, was es da so alles gibt.
Aber ich habe es geschafft. Ich bin heute hier bei dir.
So, und du bist auch nicht hingefallen, bist nicht irgendwo ausgerutscht. Es ging alles gut.
Es ging alles sehr gut. Und es macht auch Spaß und alle halten zusammen. Und wichtig ist doch, dass es alles funktioniert. Und alle arbeiten daran, dass es funktioniert. Und das ist das Entscheidende.
Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Wir haben wirklich viel zu besprechen. Heute Abend bei uns auf dem roten Sofa Bestseller-Autoren und noch viel mehr. Tijen Onaran, freue mich sehr. Tijen, bevor wir beide losgehen, gibt es erstmal ein ausgezeichnetes Porträt über dich von Maike Krämer.
Unternehmerin und Bestseller-Autorin. Tijen Onaran, eine der 100 einflussreichsten Wirtschaftsfrauen in Deutschland.
Cool.
Jetzt hilft sie anderen, schlagfertig und selbstbewusst zu sein.
Ich kämpfe dafür, dass Frauen alles werden können, was sie wollen.
Geboren und aufgewachsen ist sie in Karlsruhe, in einfachen Verhältnissen, ohne Connections, aber mit viel Liebe. Das hat sie geprägt und ihr Mut gemacht. Schon mit 20 Jahren versucht sie sich in der Politik. Arbeitet danach für FDP-Größen wie Silvana Koch-Merin und Guido Westerwelle. Später dann für Bundespräsident Christian Wulff. Dann der Wechsel in die Wirtschaft. Sie baut ein großes Frauennetzwerk auf, berät Firmen zu Diversität, investiert in Start-up-Unternehmen.
Mein Weg zeigt ja, es ist zwar hart und es dauert lange und es ist mit viel Schmerz verbunden, aber du kannst es schaffen.
Ihr Ziel, Vorbild sein für eine bessere und gerechtere Gesellschaft und mehr Vielfalt in der Wirtschaft. Tijen Onaran.
Schöne Bilder von einer doch sehr eindrucksvollen Karriere. Ganz, ganz klasse. Tijen, dein aktuelles Buch. Da möchte ich mal wissen von dir, wie oft ist es dir selber auch schon passiert, dass du in einer Unterhaltung gewesen bist, dich vielleicht auch geärgert hast über den einen oder anderen Spruch möglicherweise. Und eine Stunde später, da sagst du dir, ach Mensch, da fällt mir jetzt was Gutes zu ein, was ich hätte entgegnen können.
Ehrlich gesagt passiert mir das ständig und ich würde auch sagen, jedem passiert das ständig und das ist auch gar nicht schlimm. Und interessanterweise fallen einem ja nach der Situation die besten Sprüche ein. Manchmal habe ich schon Situationen danach so erzählt, als hätte ich es gesagt, weil ich in meinem Kopf wirklich dachte, Mensch, ich war so wahnsinnig schlagfertig. Und in der Situation war ich es dann nicht, weil ich dann gedacht habe, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht sagen. Und manchmal hatte ich auch einfach nicht das Selbstbewusstsein und das ist auch okay. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Buch rauszubringen, weil ich den Menschen zeigen will, dass man ja nicht mit Schlagfertigkeit geboren ist, sondern dass man es wirklich auch lernen kann.
Nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. So lautet der Titel deines Buches. Schlagfertigkeit kann man lernen, sagst du da drin. Erzähl mal, wie kann man Schlagfertigkeit lernen?
Also Punkt Nummer eins ist, und das habe ich schon als junger Mensch ganz, ganz viel gemacht, ich beobachte unglaublich gern. Ich reise ja auch sehr viel. Das heißt, ich beobachte die Menschen, ich analysiere die Gestik, die Mimik, wie gucken sie, wie reagieren sie. Und ich habe tatsächlich in jungen Jahren auch schon ganz, ganz viel so Talk-Formate geschaut, Talkshows.
Also, so Trash-Talk und das,
ja, das
und
auch.
Talkshow,
das
NDR
auch.
Und so.
Trash-Talk, aber auch NDR und alles, was es da draußen gibt. Und ich habe so ein bisschen darauf geachtet, wie die Leute miteinander sprechen, wie sie miteinander kommunizieren. Und ich habe mir ein paar Sachen abgeschaut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, auf diese Situation hat der Gast mit einem Spruch reagiert oder mit einer humorvollen Reaktion oder auch einfach mit einer Gestik, Mimik, einfach mit Fragezeichen in den Augen. Augen. Also manchmal muss man ja gar nicht viel sagen, sondern der Blick reicht. Und das alles habe ich mir abgeschaut und bis heute gucke ich diese ganzen Sendungen, weil man sich davon inspirieren lassen kann.
Und dann findest du immer wieder Selbstbestätigung. Aha, genau das hätte ich auch gesagt.
Genau.
Es gibt, du beschreibst in deinem Buch auch goldene Regeln für Schlagfertigkeit. Welche sind das?
Also Punkt Nummer eins ist Humor. Ich finde, Humor ist sowieso die beste Waffe der Welt, weil es so entlarvend ist. Und wenn man über eine Situation lacht, dann ist es immer total toll. Also beispielsweise, du bist in einer Situation und wirst ständig unterbrochen. Und dann kannst du ja manchmal sowas sagen wie herzlich willkommen in meinem Satz. Ich bin gespannt, wie Sie ihn weiterführen. Ja,
ja, sowas. Also das klingt erstmal pfiffig.
Ja, oder? Auf so eine humorvolle Art und Weise. Also, und das kannst du ja in petto haben. Und das Zweite ist, wirklich manchmal einfach nichts zu sagen. Also die Stille auszuhalten. Mhm. Beispielsweise auch, wenn du in einer Verhandlungssituation bist und dein Gehalt verhandelst und eine Idee auf den Tisch legst, dann musst du ja nicht gleich reagieren oder wirklich etwas entgegnen, sondern du kannst erstmal darauf warten, wie dein Gegenüber reagiert. Ja. Und Punkt Nummer drei ist Fragen. Also mit der Fragetechnik. Wie meinst du das genau? Hast du dafür Zahlen, Daten, Fakten? Hast du Beweise oder ist es tatsächlich nur etwas, was du dir irgendwie erdenkst oder erfühlst? Also es gibt verschiedene Techniken und das Allerwichtigste ist, sich nicht selber zu überfordern, sondern zu wissen, ich kann mit der Zeit daraus lernen, wie in verschiedenen Lebensbereichen. Man wird ja immer im besten Fall schlauer und klüger. Und das bedeutet, dass man eben sich auf eine Reise begibt. Und irgendwann hast du so Techniken an der Hand und merkst, okay, damit kann ich gut leben.
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt beim Thema Schlagfertigkeit oder auch in einer Unterhaltung ist natürlich auch, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt.
Total.
Ich muss jetzt plötzlich was sagen.
Ja, genau.
Weißt du, dann mache ich so eine innere Blockade. Ja. Dann bin ich so ein bisschen stiff, steif drin. Und dann fällt mir das entsprechende nicht ein.
Total.
Deswegen, weißt du, wenn du hinterher wieder locker wirst, dann fällt es einem ein. Also muss man auch ein bisschen versuchen, möglicherweise so einen Druck aus sich selber rauszunehmen.
Ja. Und dann ist der Spruch vielleicht mal doof. Und dann denkst du dir, okay, jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Na und? Ich meine, die Welt geht davon nicht unter. Wir operieren nicht am offenen Herzen, sondern es geht rein um eine Konversation. Und ich finde, in der heutigen Welt ist es sowieso so, dass wir so schnell dabei sind, den anderen wirklich verbal an die Wand zu drücken. Wir sollten doch mal erstmal einen Schritt zurückgehen und uns gegenseitig zuhören und nicht gleich den anderen vorverurteilen. Und daher plädiere ich immer sehr stark dafür, dass man locker miteinander ins Gespräch kommt und gegebenenfalls auch einfach mal miteinander übereinander lacht.
Mhm. Miteinander und über sich selber zu lachen ist auch wichtig,
glaube ich. Ja, total.
Und nur weil jemand laut ist, hat er nicht unbedingt recht.
Nein.
Ist auch ganz wichtig.
Ich finde, die leisen Töne sind häufig die wirksamsten. Mhm. Also es sind nicht immer die Lautsprecher, die da draußen wahnsinnig einflussreich und wirksam sind. Auch wenn es vermeintlich so rüberkommt, häufig sind die leisen Töne ja so spannend. Wenn man beispielsweise jemanden erlebt, der oder die einen Vortrag hält oder eine Geschichte erzählt. Wenn du eine Geschichte vorliest, dann ist doch der spannendste Part, wenn es leiser wird und nicht das Laute. Und daher wirklich auch an die Introvertierten und Schüchternen da draußen, keine Angst, das sind wirklich die besten Kommunikationsmenschen.
Man sieht das auch in Talkshows wie Lanz, Maischberger und Co., finde ich jedenfalls immer. Hier natürlich auch, logischerweise. Aber wenn dann mehrere Menschen in einem Diskussionspanel sich befinden, diejenigen, die laut sind, okay, da gibt's die, aber diejenigen, die dann ganz in Ruhe nochmal analytisch Themen klar auseinandernehmen, finde ich oft am besten.
Ja, und du bist natürlich auch eher, sag ich mal, animiert, dann zuzuhören. Wenn nicht jemand ständig schreit, sondern leise wird und ruhig wird, dann denkst du dir, okay, das ist irgendwie ein spannender Punkt. Also das Laute ist nicht immer das Wirksame, sondern das Leise ist das Entscheidende.
Selbstbewusstsein ist auch noch ein Thema, was du ansprichst in dem Buch. Stichwort Chefgespräch, Bewerbungsgespräch. Da geht man denn ja rein und plötzlich sitzt der Kopf hier oben so, ne? Dann wird die Stimme flacher, man atmet flacher, weiß nicht genau. Man beobachtet sich auch sehr stark. Wie kann ich mir Selbstbewusstsein aneignen, dass ich solche Situationen gut überstehe?
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich erstmal bewusst darüber zu sein, dass da zwei Menschen aufeinandertreffen. Und dein Chef oder deine Chefin ist ja auch nicht als die Person geboren worden, sondern die hat sich ja auch irgendwann dahin entwickelt. Und das Schöne ist auch, wenn man offen damit umgeht. Also warum nicht einfach mal sagen, boah, ich bin jetzt wirklich aufgeregt. Das ist doch total menschlich und ehrlicherweise dein Gegenüber wird doch dann nicht sagen, wow, du bist super aufgeregt, jetzt hau ich drauf, sondern hey, danke, dass du so offen bist. Das zeigt ja auch, dass es dir wichtig ist. Ich bin selber auch noch vor jedem Auftritt aufgeregt. Das bedeutet, Lampenfieber ist ja auch eine gute Motivation. Und das ist sozusagen das Erste, also sich selbst da eben nicht zu überfordern und zu sagen, Aufregung ist erstmal ein gutes Zeichen. Das zweite ist, dass man sich auch hier wieder Zeit lässt und Fragen stellt. Du musst ja nicht immer gleich mit allem, sag ich mal, auf den Tisch packen, sondern fragen, worum geht's in dem Job, was für Menschen sucht ihr, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie bist du da hingekommen oder sind sie da hingekommen, wo sie heute sind. Das zeigt ja auch, dass du Interesse wirklich an diesem Job hast.
Und das ist ein guter Haken, fällt mir gerade so ein. Wenn du dann so im Interview mit einem möglichen Chef bist, wie sind sie denn da eigentlich hingekommen? Das ist ja interessant, das mal so zu hören.
Genau, umgekehrt. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass du nur präsentieren musst. Und das Dritte ist eben, wie gesagt, mit einer Leichtigkeit da voranzugehen und vielleicht auch ein bisschen Anekdoten aus dem eigenen Leben zu erzählen und einfach so zu überlegen, was ist die Geschichte, die ich erzählen will. Also meine Eltern haben irgendwann zu mir gesagt, weißt du, Tijan, das Allerwichtigste in solchen Gesprächen, in Bewerbungsgesprächen, später in Vorträgen ist, der Anfang ist das Entscheidende, also wie du sozusagen einen Raum betrittst, wie du das Gespräch eröffnest und das Ende. Den Mittelteil vergessen ganz viele, aber wie du die Menschen begrüßt, wie du mit denen umgehst und das Ende, also wie du rausgehst, ist wirklich das Entscheidende und daran habe ich mich immer gehalten.
Erster Eindruck und letzter Eindruck.
Genau.
Ja, ist das. Ich glaube, verschiedene Phasen oder Passagen aus deinem Buch werden heute noch eine Rolle spielen. Da kannst du dir noch mal von deiner Expertise etwas zu bestimmten Themen auch sagen. Jetzt schauen wir erstmal, weil Tijan auch Expertin für Netzwerke ist und außerdem in der Gründerszene aktiv, stellt ihn jetzt Johanna Lepeer, eine junge Frau mit ihrem Startup, vor.
Das Lieblingscafé in Hamburg-Winterhude. Hier kam Medizintechnikerin Panian Fasel die Idee, die gerade vielen Menschen Hoffnung macht. Alles fing damit an, dass sie einer nahestehenden Person helfen wollte.
Ja, also jemand, der mir sehr nah war, hat ADHS gehabt und ist diagnostiziert worden. Und ich habe mir gedacht, okay, was könnte ich entwickeln, um sie so nicht invasiv wie möglich zu helfen, dass sie so zu Hause was machen kann, um sich selbst die Kontrolle wieder zu nehmen. Und dadurch ist das Ganze entstanden.
Mit das Ganze meint sie eine App, die sie entwickelt hat. Biohacks heißt sie. Das Programm soll im Alltag schnell und unkompliziert dabei helfen, Symptome von ADHS, Erschöpfung oder Stress abzubauen, per Meditation. Hier im Start-up der Körperstiftung hat sie den Raum, ihre Idee weiterzuentwickeln.
Es ist so, dass man der App ziemlich spielerisch machen soll, damit die Leute, die das nutzen, auch wieder zurückkommen am nächsten Tag und wieder nutzen, damit die auch in eine lange Zeit die Effekte mit sich nehmen. Deswegen haben wir das so auch gebaut, dass es interessant genug ist, dass die Leute immer wieder zurückkommen.
Heute will Panian mit Co-Gründer Hannes Jürgensen testen, wie die App bei Versuchsperson Franziska Zeides ankommt.
Wir werden gemeinsam durch einfache Atemübungen in den Moment finden.
Während der etwa fünfminütigen Meditation misst dieses Gerät ihren Puls und gibt die Information sofort weiter an die App. Das Programm reagiert und passt die Meditation an die körperliche Reaktion an. Biofeedback nennt sich das.
Naja, ich bin ganz entspannt.
Und wie war's?
Dankeschön. Ja, guter Start in den Tag. Also das ganze Schneechaos habe ich jetzt abgeschüttelt. Bin jetzt schön im Zen.
Am Anfang war die App eigentlich nur für Freunde gedacht. Aber dann merkte Panian, dass es einen großen Markt gibt. Zum Beispiel für Menschen mit ADHS, etwa 2,5% der Erwachsenen. Sie bekommt ein Stipendium, gewinnt mehrere Preise. Doch es war nicht immer einfach für die gebürtige Iranerin.
Es gibt so sehr viel bürokratische Sachen, die man machen muss. Und besonders als jemand, der das System nicht so gut kennt, das war natürlich viel für mich zu lernen. Natürlich gibt es immer das Problem, dass man in manche Fälle nicht so wirklich ernst genommen wird oder in einem Gespräch merkt man, dass man einfach außerhalb ist. Aber es gibt sehr viele Initiativen, die mir auch geholfen haben in Deutschland, also wie Starterin und Female Founders und das waren für mich auch super wertvoll.
Dank ihres Stipendiums ist ihr nächster Stopp San Francisco. In den USA will Panya neue Netzwerke knüpfen, um ihre App bald auf den Markt zu bringen.
Ja, das ist genau das richtige Thema für dich, Tijen. Netzwerken, also Kontakte zu knüpfen. Wie wichtig sind Netzwerke?
Netzwerke sind extrem wichtig. Ich sage immer, ohne mein Netzwerk wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Denn Netzwerk multipliziert auch die eigene Leistung. Ja? Ohne ein Netzwerk ist eine Leistung nichts, aber ohne Leistung ist auch ein Netzwerk nichts. Also es ist total wichtig, dass man auf Menschen baut, die einen unterstützen. Ich habe Leute in meinem Netzwerk, die alle Talente haben, die ich nicht habe. Das ist die perfekte Ergänzung. Und ich würde auch immer sagen, setzt auf ein Netzwerk an Menschen, die unterschiedlichste Fähigkeiten mit sich bringen. Denn wenn ich mich nur mit meinesgleichen auseinandersetze, dann führe ich ein einziges großes Selbstgespräch und es ist zwar toll, aber ich werde nicht schlauer. Und daher gerne immer nach Leuten gucken, die einfach besser sind in Dingen, die ich halt nicht so gut kann.
Das ist ja sowieso so. Man sucht viel zu selten Menschen, die besser sind, weil daran kann man sich orientieren.
Total.
Das ist oder toll, oder? Dieser Austausch. Auch
absolut,
in Firmen zum Beispiel.
Absolut. Oder auch einfach eine andere Meinung haben. Weißt du, wir haben es ja eben ein bisschen verlernt, auf unterschiedliche Meinungen irgendwie Acht zu geben. Wir denken immer, jeder muss meiner Meinung sein. Nee, ich finde, eine Demokratie lebt von Diskurs. Und das bedeutet auch, dass ich andere Perspektiven, andere Meinungen, andere Positionen zulasse. Und so ist es in einem Netzwerk auch. Verschiedene Generationen, Geschlechter, das macht ein Netzwerk richtig spannend. Und vor allem bringt es mich auch dazu, dass ich wirklich auf neue Ideen komme.
Als Investorin bist du auch bei der Höhle der Löwen. Wir haben eben ein Startup gesehen. Mit welchen Gründerinnen oder Gründern beschäftigst du dich gerade? Mit welchen Themen?
Also ich habe schon mal bei Höhle der Löwen in ein Startup investiert, das heißt Up You. Das sind zwei fantastische Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, Freelancer und Freelancerinnen mit Unternehmen zu vernetzen. Also sozusagen Selbstständige mit Unternehmen zusammenzubringen. Und in Zeiten des Fachkräftemangels, was wir auch gerade in Deutschland haben, ist es wichtiger denn je, dass wir eben die Unternehmen mit den Menschen vernetzen und in Kontakt bringen, die auch richtig Lust auf Arbeit haben. Und diese Idee von den beiden hat mich absolut überzeugt. Da habe ich gesagt, okay, die haben eine coole Idee.
Das ist eine gute Idee.
Und es sind natürlich zwei Frauen, die einfach wirklich gerade in dieser Gründungslandschaft echt die Fahne hochhalten für Unternehmertum, für echte Leistung. Und da habe ich gesagt, da bin ich mit am Start.
Du bist selber sehr, sehr aktiv. Unheimlich viel unterwegs auch für Vorträge, Schulungen etc. Du hast eben auch das Wort gesagt, Lust auf Arbeit. Mhm. Wenn du dann in so einer medialen Diskussion oder auch in einer politischen Diskussion die Forderung nach einer 4-Tage-Woche hörst, was geht da in dir vor?
Kann ich nicht verstehen, weil ohne mehr Arbeit und ohne Lust auf Leistung würde ich heute hier nicht sitzen. Ich bin der festen Überzeugung, um den eigenen Weg zu gehen, musst du die Extrameile gehen. Und ich will es gar nicht an der Stundenzahl festmachen. Viel wichtiger ist, dass wir Arbeit nicht verteufeln. Wir leben in einem wahnsinnig privilegierten Land in Deutschland, wo viele Menschen die Chance auf echten Aufstieg haben. Viele Menschen sind in der Gastronomie tätig, im Service, in der Dienstleistung. Die halten dieses Land am Laufen. Und da müssen wir tatsächlich hingucken. Und diese Debatte rund um weniger Arbeit wird ja meistens aus der Elite geführt. Nicht von denen, die am Band stehen und wirklich, wirklich alles geben, sondern von denen, die meistens zu Hause gemütlich sitzen und dann fordern, dass wir noch weniger arbeiten sollten. Und wir leben tatsächlich in herausfordernden Zeiten. Das bedeutet, finde ich, dass wir mehr arbeiten sollten. Mal abgesehen davon, ganz ehrlich, Arbeit macht doch auch wirklich Spaß.
Arbeit sollte Spaß machen, doch,
also,
oder?
Wenn du weißt, dass du was Eigenes auf die Beine stellst oder auch gerade für mich als Frau, als Aufsteigerin, meine Eltern sind eingewandert. Wie toll ist es, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, meinen Weg zu gehen. Und das haben wir, finde ich, vergessen. Und deswegen ist für mich immer absolutes Plädoyer, Lust auf Arbeit, Lust auf Aufstieg. Das bedeutet aber eben auch wirklich reinzuhauen, die Ärmel hochzukrempeln und echt zu machen.
So. Und über deine Geschichte aus Karlsruhe werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber vorher haben wir noch einen Gruß von jemandem, der dich auch eine gewisse Zeit in deinem Leben begleitet hat.
Liebe Frau Onaran, es ist sehr schön, Ihre Karriere weiter zu verfolgen. Und ich begrüße Ihre vielfältigen Beiträge für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Sie machen Frauen Mut, Sie machen Menschen mit Einwanderungsgeschichten großen Mut, Sie bereiten uns auf die Digitalisierung vor, für eine Einheit in Vielfalt. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
Das gibt's doch nicht.
Oder? Ja, du hast tatsächlich auch mal für Christian Wulff, als er gerade Bundespräsident war, hast du gearbeitet. Insofern
total.
Kennt ihr euch.
Ne? Ja, ich war da, wo wirklich die Hütte brannte. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich habe eben hohes Maß an Frustrationstoleranz, weil ich einfach viel gesehen und erlebt habe und auch den Aufstieg von spannenden Persönlichkeiten begleiten durfte. Aber auch gesehen habe, Stichwort Netzwerk, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, wenn man dann tatsächlich irgendwie nicht mehr den Job hat, den man haben wollte.
Was dir dann damals auch passiert
was ist. Was mir auch passiert ist, genau, was ihm auch passiert ist. Viele Leute haben sich abgewandt, was ich auch wirklich fatal fand, unabhängig dessen, ob man alles richtig gemacht hat oder nicht. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man gute Menschen an seiner Seite hat. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über diesen Gruß. Es war auch eine entscheidende Phase in meinem Leben. Ich war sehr jung und ich habe gedacht, mein Gott, ist das toll, im Bundespräsidialamt zu arbeiten, wirklich im Zentrum der Macht zu sein. Und es hat so wahnsinnig Spaß gemacht, hinter die Kulissen zu schauen. Und ich durfte auch viel lernen, weil der Bundespräsident ist ja der Mensch in unserem Land, der über die Macht der Worte regiert. Also das ist ja das Tolle. Und Kommunikation ist ja eben auch etwas, womit ich mich beschäftige. Und idealerweise ist es ja so, dass der Bundespräsident die Reden des Landes hält, gerade zu herausfordernden
eigentlich
Zeiten.
Ja. Ja, ja.
Und man kann über ihn sagen, was man will, aber Christian Wulff hat, finde ich, auch gerade so das Thema Zusammenhalt in unserer Gesellschaft immer sehr stark auf seiner Agenda gehabt. Und daher freue ich mich natürlich sehr, dass wir uns sozusagen jetzt zumindest digital wieder begegnen.
Was ganz Persönliches, du hast ein eigenes Start-up, das nennt sich Ich lerne kochen. Was ganz Persönliches ist das, ne? Ganz persönlich. Gib uns einen ganz kurzen Satz dazu, wie lernst du kochen?
Ich lerne kochen mit meiner besten Freundin Inga, die tatsächlich, mit der wir FaceTime machen regelmäßig. Und ich sag mal so, das erste Gericht, das ich gemacht habe, da war sie noch nicht am Start, das war
Ein Hühnchen
in einer, mein Partner hat gesagt, das sollte eigentlich eine Soße sein, aber es war, er meinte, das war so ein bisschen so ein Dip. Und ich habe gedacht, muss man auch so vom Storytelling her, wenn man so, sage ich mal, übersetzt, war es eigentlich ein Dip, ja.
So.
Und er hat es dann gegessen und dann haben wir uns beide angeguckt und kamen so auf die Idee, dass wir gesagt haben, bestellen wir uns doch eine Pizza.
So.
Und dann habe ich gesagt, wie schmeckt die Pizza? Und dann meinte er, das ist wahrscheinlich wie so nach dem Dschungelcamp, danach schmeckt alles gut.
Ja? So. Aber du bist auf einem guten Weg, was ich gehört habe.
Ich bin auf einem sehr guten Weg.
Ich habe
jetzt das zweite, war eben mit Inga Geschnetzeltes in einer Rahmsoße mit Spätzle. Und ich muss sagen, mir hat es vorzüglich geschmeckt. Also ich muss jetzt noch ein paar Leute, und er hat es, also mein Partner hat es auch probiert, und er meinte, es war durchaus gelungen. Also ich habe mich sozusagen,
das ist doch das beste Lob.
Hochgerobbt.
Liebe geht ja durch den Magen.
Total.
So, und jetzt kannst du noch eine Stufe weiter noch lernen, weil es könnte tatsächlich heute ein Lieblingsgericht von mir werden. Hanna Reder und ein hervorragendes Steak mit Linsen.
Hallo, heute kümmern wir uns um ein Produkt, was ich richtig gerne mag, und zwar die Linsen. Es gibt heute Berglinsen als lauwarmen Salat mit Sellerie und Karotten und süßen Aprikosen. Obendrauf gebratenes Rumpsteak, richtig schön rosa. Und zum Abschluss einen frischen Kräutersalat aus Petersilie, Kerbel und Schnittlauch. Und wir starten als erstes natürlich mit dem Steak, weil das muss eine ganze Weile ruhen. Und das braten wir schön heiß in der Pfanne mit etwas Olivenöl an. So, was ich mache und was ja immer ein kleines Streit Thema ist, ich salze das Fleisch vorher, aber wirklich erst kurz vorm Braten. Ich finde, das schmeckt dann am allerbesten. So, ich habe die Steaks jetzt von allen Seiten 2-3 Minuten angebraten. Jetzt kommt noch Butter, Knoblauch und Thymian dazu. Und damit übergieße ich das Fleisch noch mal so ein bisschen. Das gibt noch einen viel besseren Geschmack. Und ich nehme gerne 2 große Steaks. Das reicht so für 4 bis 6 Personen. Die kann man nachher aufschneiden. Die sind richtig schön zart und rosa drin. Viel besser als so dünn geschnittene Steaks. So, das Gemüse für den Linsensalat. Ich habe hier rote Zwiebeln, Karotten und Sellerie in kleinen Würfeln. Und das wird in der gleichen Pfanne wie das Fleisch angebraten, weil da steckt ja richtig viel gute Röstaromen drin. Und das wird jetzt so 2-3 Minuten angebraten. Kleine Prise Salz dazu. Und das Gemüse ist ja Teil meines Linsensalates. Ich habe mich für Berglinsen entschieden, denn wir brauchen eine Linsensorte, die nicht so schnell zerfällt, wie zum Beispiel Tellerlinsen oder rote Linsen. Berglinsen sind super, oder Beluga-Linsen. Kochzeit ungefähr 20 Minuten, dann einmal ein bisschen abschrecken. Und um das Ganze noch so ein bisschen special zu machen, nehmen wir Aprikosen. Und zwar geschwefelte Aprikosen. Die sind schön orange von der Farbe und sie geben eine richtig tolle Süße für den Salat. Und die schneide ich jetzt noch schnell in Scheiben. Und jetzt kümmere ich mich um die Vinaigrette und da starten wir mit Senf. Ich nehme gerne zwei verschiedene Sorten. So, eine gute Menge damit dazu. Dann für die Süße habe ich Honig. Man kann natürlich auch Ahornsirup nehmen oder Agavendicksaft, was man so möchte. Dazu kommt etwas Weißweinessig. Und da kann ordentlich ein bisschen Säure dran, denn die Linsen ziehen ja ganz viel Geschmack. Also da muss richtig kräftig gewürzt werden. Dazu noch ein bisschen Olivenöl. Salz. Dazu kommt noch Pfeffer. Und das Ganze wird verrührt. So, jetzt kommen unsere Linsen zur Vinaigrette. Und das Gemüse kommt dazu. Jetzt die Aprikosen. Und ich habe für ein bisschen Schärfe noch ein bisschen frische Chili in Scheiben geschnitten. Die kommen auch noch mit dazu. Der Salat ist süß, der ist herb, ein bisschen deftig, ein bisschen scharf und passt nachher perfekt zu dem Fleisch. Und das schneiden wir jetzt in dünne Scheiben. Und obendrauf kommen noch frische Kräuter, und zwar Petersilie, Kerbel und Schnittlauch. Ihr habt es gerade gesehen beim Aufschneiden. In der Mitte war das Steak medium rare, an dem Rand medium. Also kann man sich das so aufteilen. Wer es etwas durchgegarter mag, der brät das wirklich auf jeder Seite eine Minute länger. Und dann ist das richtig schön medium. Ich probiere das jetzt. Ihr kocht das nach, probiert das aus. Und ich sag mal so, das schmeckt.
Oh, lecker. Immer so das kleine Up von Hannah, immer noch sehr schön. Und ich habe das Gefühl, Tijen hat sich da einiges notiert. Der nächste Kochkurs ist schon gebucht. So, guck mal, wir befinden uns hier in Karlsruhe. Ja, das mit der Pyramide sieht aus wie vom Louvre nachgebaut, ist aber die Pyramide von Karlsruhe. Da drunter befindet sich das Grab des Gründervaters von Karlsruhe.
Genau, ja.
Tijen, deine Mutter war Tochter einer Gastarbeiterfamilie, hat in einem Schmuckgeschäft gearbeitet. Mhm. Dein Vater ist nach Deutschland gekommen und hat Architektur fertig studiert und dann im Hochbauamt erstmal gearbeitet. Wie hast du deine Kindheit in Karlsruhe in Erinnerung?
Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, weil ich das beste Investment mitbekommen habe, was meine Eltern mir je mitgeben konnten, nämlich Urvertrauen und ganz viel Liebe. Und vor allem mein Vater hat auch immer gesagt, du kannst alles erreichen, was du willst. Ich habe tatsächlich auch jetzt in Vorbereitung zur Sendung, als ich die Kinderbilder rausgesucht habe, habe ich von ihm zwischen den Kinderbildern Briefe gefunden, die er an mich adressiert hat. Und da waren Briefe drin, da ging es zum Beispiel darum, als ich meinen ersten Job gekündigt habe, ohne was Neues zu haben, da hat er mir geschrieben, ja, ich hatte auch so eine Phase der Umorientierung, ich glaube an dich, mein Schatz, du wirst es schaffen. Und das ist doch eigentlich das Allerschönste, dass Eltern ihren Kindern dieses Urvertrauen mitgeben. Natürlich ist es schön, wenn du auch mal eine finanzielle Unterstützung bekommst, aber noch wichtiger ist eben dieser Hafen, dieses Selbstbewusstsein und der Wille.
Die richtigen Werte mitzubekommen.
Total.
Das ist, dein Vater hat, glaube ich, immer gesagt, machen, nicht meckern.
Genau.
Sowas in der Richtung. Ne?
Genau, das habe ich bis heute im Ohr. Ja. Und er hat auch immer gesagt, sei unabhängig, steh auf eigenen Beinen, verdiene dein eigenes Geld. Mhm. Und geh einfach deinen Träumen nach. Also es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst. Versuch es einfach und frag. Ja? Das Allerwichtigste ist zu fragen, weil wenn du nicht fragst, ist es immer ein Nein. Wenn du fragst, kann es immer ein Ja werden. Und das begleitet mich bis heute. Außerdem war er ein absoluter Feminist. Also der hat sehr darauf geachtet, dass tatsächlich, ich sag mal, die Frauen in seinem Umfeld, vor allem eben auch seine Tochter, also ich, dass ich eben eine Unabhängigkeit mitbringe, dass ich meinen Weg verfolge und dass ich einfach mich von nichts und niemandem abbringen lasse.
Ich glaube, das sollte jeder Vater einer Tochter sein, oder?
Ja, im Idealfall schon.
Und
das kann ich wirklich allen mitgeben. Und nochmal, ich glaube, es ist total wichtig, dass Eltern, auch wenn sie, sage ich mal, von Haus aus vielleicht nicht so viele finanziellen Ressourcen haben, wissen, dass sie in ihrer Rolle die großartige Möglichkeit haben, dieses Leben der Kinder mitzugestalten.
Warum haben dich deine Eltern auf ein katholisches Mädchengymnasium geschickt?
Im Nachhinein muss ich sagen, war das ziemlich cool, weil ich hatte wirklich die absolute Gelegenheit, mich, ich sag mal, voll auf den Unterricht zu fokussieren. Sie haben mich deshalb drauf geschickt, weil es damals in Karlsruhe die einzige Schule war, die Nachmittagsbetreuung anbot. Und dann haben sie gesagt, pass auf, Tijen, dann bist du gut versorgt. Wir beide arbeiten wahnsinnig viel. Wir können uns nicht nachmittags so viel um dich kümmern. Und das war dann auch so. Und ich hatte eine ganz tolle Direktorin, die auch uns Mädchen immer mit auf den Weg gegeben hat, macht, tut und studiert das, was ihr wollt. Vielleicht auch in naturwissenschaftlichen Fächern. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat nichts gefehlt. Zwischendurch dachte ich schon so, wäre jetzt schon nicht schlecht, als ich mich
wenn da
angefangen
noch ein paar, ne? Aber
so andere zu interessieren. Aber in der Zwischenzeit, das war schon super.
Eine junge Frau, die natürlich diese Werte mitbekommt, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, machen, nicht meckern und so weiter. Im Grunde liegt der Schluss ja nahe, dass du ein gewisses Interesse an der FDP hattest. Mhm. So kann man es ja sagen.
Total.
Dann hast du bei der FDP angeklopft, hast gesagt, guten Tag.
Hier bin ich.
Ne? Die haben erst mal gesagt, die SPD ist da drüben.
Tatsächlich war das so. Also das war damals in Karlsruhe eben. Und da habe ich bei den Jungen Liberalen angefangen. Und der damalige junge liberale Vorsitzende schaute mich an und sagte, willst du nicht zu den jungen Sozialisten? Weil er dachte so, okay, so wie die aussieht, auch mit dem Migrationshintergrund und so. Habe ich gesagt, nö, ist ein netter Versuch, aber ich will zu euch. Und dann bin ich zu denen und habe mich da engagiert, später zur FDP. Und ich muss sagen, die Politik war die beste Schule fürs Leben.
Ich das
war
wirklich dann, so. Ich möchte dir mal ein paar Bilder zeigen, weil es ist wirklich herzergreifend. Du bist dann Kandidatin geworden für den Landtag und hast dann auch einige Interviews gegeben. Und da schauen wir uns mal ein kurzes Statement an.
In Baden-Württemberg ist es ja einzigartig, dass 4 Frauen in einem Wahlkreis kandidieren. Und das ist schon so ein bisschen das Merkmal von Karlsruhe West. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Vorbildfunktion für andere Frauen, die sich mal politisch engagieren möchten.
Ja, also herrlich. Das ist wie aus dem Gesicht geschnitten.
Total. Also ein bisschen fies ist es ja schon. Das sieht man eigentlich, wie lange das her ist.
Ja, natürlich. Aber ich muss dir das mal sagen. Du bist zwar nicht in den Landtag gewählt worden, aber du hast fast 9% der Stimmen bekommen.
Also ich meine, die FDP würde heute groß aufatmen und jubeln. Ja? Nein, das war schon der Hammer. Und wenn ich das jetzt so sehe, dann fühle ich mich direkt zurückgebeamt in die Zeit. Ich weiß noch, ich war so aufgeregt vor jedem Auftritt. Aber ich weiß noch, es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ich erinnere mich daran, als ich so die ersten Auftritte hatte, tatsächlich am Marktplatz dann oder auch in den Wahlkampfveranstaltungen in Hallen. Und als ich dann auch meine Eltern gesehen habe, die dann so im Publikum saßen. Und der Stolz der Eltern, dass sie sehen, dass das eigene Kind diesen Weg geht, ohne Hilfe, tatsächlich eigenständig und wirklich, sage ich mal, die Träume verwirklicht, das war schon großartig. Ja.
Du hast dann auch für Silvana Koch-Merin gearbeitet. Die musste dann auch zurücktreten. Mhm. Dann hast du für Guido Westerwelle den Wahlkampf gemanagt. Der ist dann krank geworden. Du hast für Christian Wulff gearbeitet. Der wurde dann aus dem Bundespräsidialamt weggeschickt, um es mal so zu formulieren. In einem Satz, was hast du aus der Politik gelernt?
Ich habe gelernt, dass man sich von, dass es ganz entscheidend ist, dass es eine sogenannte geliehene Macht gibt. Mhm. Also gerade in einem Job, im beruflichen Umfeld, die du durch eine Position bekommst. Und dass diese geliehene Macht von heute auf morgen durch Rücktritte, durch verschiedene Missstände, durch Fehler auch, die du machst, vorbei sein kann.
Oder durch Wahlen.
Durch Wahlen. Ne? Das wäre das Erste, was ich gelernt habe. Das Zweite ist, dass jeder von uns Fehler macht. Und das Entscheidende ist aber, wie du mit diesen Fehlern umgehst. Ja, wir haben es jetzt vor kurzem auch in Berlin gesehen, wo der regierende Bürgermeister gesagt hat, naja, er war eigentlich zu Hause und dann kam raus, er hat Tennis gespielt. Wieso nicht von Anfang an die Wahrheit sagen? Die Bürgerinnen und Bürger sind in der Lage, diese Wahrheit auszuhalten. Und ich finde, das kann die Politik dem Volk sozusagen zumuten. Und das ist das Entscheidende, das habe ich definitiv gelernt.
Mut soll gleich noch ein Thema sein. Vorher zeigte Ihnen noch Sabrina Pfeiffer, wie Mut einen Mann dazu gebracht hat, Frauen Schwimmen beizubringen.
Das war Mitternacht, alles dunkel. Als ich im Boot war mit ungefähr 40, 45 Personen, mit Kindern und Frauen, da merkt man, es geht richtig los. Ich konnte nicht schwimmen und das Schlimmste war, dass wir alle wissen, wenn was passiert, wir kriegen keine Hilfe. Werde ich ertrunken. Das war schon ganz klar.
Um sein Trauma zu bewältigen, lernt Baha al-Muhammad nach seiner Flucht aus Syrien 2015 in Deutschland schwimmen. Heute hilft er anderen. In Eutin lernen auf seine Initiative hin geflüchtete Frauen das Schwimmen.
Ich hatte wirklich panische Angst vor Wasser. Deswegen kann ich wirklich gut verstehen bei den anderen, wenn sie sagen, ich habe Angst, ich möchte nicht ins Wasser. Aber ich versuche auch, die irgendwie zu unterstützen, um das Leben ganz normal weiterzutreiben. Also es geht nicht nur ums Schwimmen, sondern um die Ängste ja, sondern von oberhalb.
Der 36-Jährige hat es geschafft, seine Ängste zu überwinden. Ein Ziel, das auch diese Frauen hier haben. Fast alle haben traumatische Erfahrungen bei ihrer Flucht übers Mittelmeer gemacht.
Zuerst hatte ich zu viel Angst und ich war immer neben der Wand und ich will nicht schwimmen, ich will nicht mal probieren. Aber jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Angst. Es ist super, das kann ich sagen. Ja.
Ich will eines Tages eine Mutter sein. Und ich will einfach, wenn mein Kind einen Tag die Hilfe braucht, retten können.
Baha ist stolz auf die Frauen, auf jeden Schwimmzug, mit dem die Angst ein Stück kleiner wird. Er weiß, wie viel Mut es kostet und erinnert sich an seinen eigenen Anfang hier.
Oh, was? Ganz schlimm, kann ich dir sagen. Also bis zu einem Meter Tiefe hier im kleinen Schwimmbecken hat es bei mir schon lange gedauert, mehr als 10 Mal. Na, und dann kannst du dir vorstellen, welche Angst man dahinter hat, obwohl man steht.
Nicola Hilscher leitet den Kurs. Selbst für sie als erfahrene Schwimmlehrerin ist die Arbeit mit Menschen mit seelischen Belastungen eine Herausforderung.
Dann ist hier natürlich ein ganz starker Faktor, dass die teilweise traumatisiert sind, sich an mich klammern. Und einige trauen sich wirklich kaum ins Wasser und haben dann 3, 4 Schwimmnudeln teilweise. Das gibt denen schon Sicherheit und auch zu sehen, die anderen sind auch so wie ich. Die können das nachvollziehen. Hier ist jetzt keiner, der mich auslacht. Also es ist ganz toll, wie die sich auch untereinander verstehen, auch die verschiedenen Nationalitäten.
Sie kommen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak, aus Armenien oder der Ukraine. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig.
Besonders gefällt mir hier in diesem Kurs, dass es aus verschiedenen Ländern sind. Mit diesen unterschiedlichen Sprachen und die Kulturen, die andere respektieren, was wir tragen wollen. Burkini, Bikini, Short, Kopftuch, anders. Das ist die Freiheit.
Das ist ja eine geschützte Gruppe und auf jeden Fall, wir fühlen sich uns sicher. Das ist gute Zeit.
Einige trauen sich sogar schon ins tiefe Wasser. Wenn der erste Schritt gemacht ist, wird es leichter, auch im alltäglichen Leben.
Das war für mich eine Therapie, dass ich erstmal rausgehe, dass ich Angst abbaue, dass ich unter den Menschen bin. Deswegen setze ich mich wirklich für diese Gruppe ein, um diese Baustellen einfach mal zu überwinden. Ich kann dir sichern und sagen, habe ich viele Mädels, Frauen und Kinder hier geholfen. Die haben schwimmen gelernt, die sind woanders jetzt, im Studium, Ausbildung, Arbeit, wie auch immer. Das war der größte Erfolg, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Für ein Stück Freiheit im Wasser und an Land.
Ja, tatsächlich, durch Mut entsteht auch etwas. Tijen, du hast einen Podcast, der heißt Mut. Da interviewst du Persönlichkeiten. Friedrich Merz war bei dir zu Gast, Olaf Scholz, Robert Habeck, KT zu Guttenberg, Wolfgang Grupp,
genau.
Viele, viele. Und daraus ist der Mutmaker Award entstanden, ein Mutpreis. Wen zeichnest du damit aus?
Da zeichne ich mutige Persönlichkeiten aus, wie beispielsweise das, was wir gerade im Film gesehen haben. Menschen, die sich in Initiativen engagieren, aber auch Familienunternehmer, Unternehmerinnen, die das Unternehmen in die nächste Generation führen. Also all die Menschen, die auf Mut setzen. Denn ich glaube, Mut ist der entscheidende Muskel unserer Zeit. Wir brauchen den, wir müssen den trainieren, damit dieses Land weiter vorangeht. Und dieser Mutmaker Award ist ein absolutes Herzensprojekt. Mir ist wichtig, Persönlichkeiten zu zeigen, die wir häufig vergessen, die auf diese Bühne zu bringen. Und das mache ich dieses Jahr in München. Da freue ich mich sehr drauf. Und
im November ist das, glaube ich.
Im November, genau. Und vor allem eben Menschen eine Bühne zu geben, die sie häufig nicht haben. Weil ich glaube, wir müssen die positiven Geschichten erzählen. Geschichten von Menschen, die wirklich Lust auf dieses Leben haben und dieses fantastische Land voranzubringen.
Tijen Onaran, ganz herzlichen Dank. Dein aktuelles Buch, Nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Der Mutmaker Award. War toll, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön.
Danke.
Morgen, seit der Schwarm kennt ihn jeder. Bestsellerautor Frank Schätzing kommt morgen. Es geht um den Space Boy, den Sie übrigens natürlich auch kennen. Morgen Frank Schätzing. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland.